Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, es ist Ewigkeitssonntag. Wir haben unseren Verstorbenen gedacht. Das prägt diesen Tag. Und der Verlust eines lieben Menschen, ich habe vorher gesagt, es ist für viele eine Lücke, die im Leben aufreißt. Und für manche ist auch ein Anstoß, was soll ich jetzt glauben, was soll ich jetzt denken, wie kann es jetzt weitergehen ohne denjenigen, der da gestorben ist. Für manche geht es mehr oder weniger in einem normalen Alltag weiter, für andere stellt sich das Leben auf den Kopf. Aber der Verlust eines lieben Menschen, das ist auf jeden Fall immer ein Ereignis, das Leben prägt. Und das war natürlich auch schon für Christen vor 2000 Jahren eine Herausforderung. Für die ersten Christen, besonders auch deshalb, weil da die Meinung verbreitet war, Jesus kommt wieder, bevor die ersten Christen sterben. Und als dann die ersten gestorben sind und Jesus ja noch nicht da war, hat es viele richtig in Zweifel gebracht. Dieses Thema entdecken wir immer wieder in den Briefen im Neuen Testament, wo dann immer wieder das besprochen wird, dass das diese Erwartung ein Missverständnis war, dass es durchaus sein kann, dass Menschen sterben, bevor Jesus wiederkommt, und wir erleben es seit 2000 Jahren etwa. Aber es war eine Sache, die Menschen stark erschüttert hat. Und das spüren wir auch im heutigen Predigttext. Da geht Petrus auf diese drängenden Fragen ein. Ich lese euch aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 3 bis 13. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Und sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Und dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch beim Hören des Textes geht. Ich habe gedacht, es ist Material für mindestens einen Bibelabend, wo man ausführlich über das Thema Endzeit, jüngster Tag, was da vor uns kommt, das Kommen des Herrn, darüber reflektiert. Jetzt habe ich nicht die Zeit wie bei einem Bibelabend und ich habe mich auch nicht mal so gut vorbereitet wie bei einer normalen Predigt, weil ich ja spontan eingesprungen bin. Aber drei kurze Gedanken möchte ich mit euch teilen, die mir beim Lesen des Textes nahegekommen sind, die bestimmt nicht den Text in seiner Fülle erklären, aber vielleicht Impulse für uns bieten können. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Petrus in diesem Text eigentlich drei Blickwinkel aufzeigt. Der erste Blickwinkel ist der der Spötter, der zweite ist der Blickwinkel Gottes und der dritte, das sind wir. Und das möchte ich mit uns kurz genauer anschauen. Als erster Punkt, der Blick derer, die es nicht blicken. Als zweiter Punkt, der Blick dessen, der den Durchblick hat. Und als dritten Punkt, unser Blick auf den großen Augenblick. Also zuerst, der Blick derer, die es nicht blicken. Ja, das ist arroganter Spott, der da den Christen begegnet. Wo bleibt nur dieser Jesus? Der hat sich doch so groß angekündigt. Jetzt sind doch schon so viele gestorben. Was meint ihr? Was bleibt? Und ich glaube, es könnte unter Umständen auch Spott in unserer heutigen Zeit sein. Vielleicht mit bisschen anderer Betonung. Vielleicht ist heute diese Naherwartung, dass Jesus eigentlich jetzt jeden Moment kommen müsste, nicht ganz so hoch. Aber doch stellt sich die Frage, wo ist jetzt eigentlich dieser Jesus, wenn Menschen sterben? Wo ist dieser Jesus vor allem, wenn Menschen so plötzlich sterben? Wenn Menschen so schlimm sterben? Und wir hatten hier in Heiterbach mehrere dramatische Todesfälle, Sterbefälle in diesem Jahr. Da ist diese Frage nicht weit weg. Wie kann das geschehen? Er soll's doch, er meint's doch, er sagt's doch, dass er es im Griff hat. Und dann das. Das kann als Spott, als Anfrage von außen kommen und es kann auch als Zweifel in uns selbst aufwachen. Und Petrus sagt sogar, solcher Spott, der wird immer mehr kommen. Solche Zweifel, die können uns immer wieder begegnen und vielleicht sogar stärker werden. Sie können sich in uns eingraben, uns auch mal kaputt machen. Und deswegen hält Petrus dem bewusst was entgegen. Er hält ihm entgegen, ja, es gibt diese Perspektive, diesen Blick von denen, die es nicht blicken, die nicht sehen, was Gott sieht, die nur das sehen, was vor Augen ist. Aber versucht mal, den Blick Gottes einzunehmen. Versucht mal, diese Perspektive einzunehmen und seht mal auf das Geschehen in der ganzen Welt. Von ihrer Schöpfung an bis heute, wo Gott hier auf beeindruckende Weise unterschiedlich gewirkt hat. Wie Gott diese Welt erhält, wie Gott oft sichtbar, aber sicherlich auch oft unsichtbar gewirkt hat. Er hat den Durchblick. Und wer das nicht sieht, der hat eben nur das Oberflächliche, Offensichtliche gesehen. Und deswegen diese zweite Perspektive, der Blick dessen, der den Durchblick hat. Nämlich dessen, der die Welt geschaffen hat und der auch heute über allem steht. Er sieht jeden Menschen. Vom ersten Tag der Welt an bis heute, er sieht Menschen, die einsam sterben. Er sieht Menschen, die in Gemeinschaft sterben. Menschen, die lebenssatt sind und Menschen, die einen heftigen Schicksalsschlag haben. Er sieht aber auch Gefahren, die uns begegnen, die wir selbst noch nicht sehen. Und ich bin überzeugt, er bewahrt auch immer wieder, manchmal ohne, dass wir es merken. Die Bibel, die zeugt von Gottes Heilshandeln, die zeugt davon, dass Gott wirklich alles im Griff hat, auch wenn es immer wieder anders scheint. Und die Frage ist, wollen wir diesen Blick einnehmen? Diesen Blick von dem, der den Durchblick hat? Oder eben das, was wir in unserer Begrenztheit sehen. Und ich glaube, dass diese Perspektive Gottes eine bereichernde Perspektive ist. Wir kennen es ja auch aus unserem Alltag, dass vielleicht mal ein Mensch was für einen anderen tut und der das gar nicht so richtig wahrnimmt. Im Hintergrund, was getan wird, manchmal da tun wir was für jemanden, ohne etwas zu erwarten, einfach nur um was Gutes zu tun. Manchmal leiden aber auch Menschen darunter, dass ihr gutes Tun nicht wahrgenommen wird, nicht geschätzt wird. Und wenn es schon wir Menschen in unserer Begrenztheit so kennen, wie ist es dann für Gott, der unsichtbar alles in der Hand hat und der unsichtbar uns immer wieder bewahrt und alles gut führt? Und wie gut ist es, wenn wir einen Blick in dieses Unsichtbare nehmen, indem wir zum Beispiel in sein Wort schauen, das davon so viel zeugt. Ein Perspektivwechsel ist das, was Petrus uns anbietet. Gott leidet darunter, welches Leid es in der Welt gibt. Gott leidet wirklich unter jedem, der leidet. Und er leidet aber auch unter jedem Menschen, der sich von ihm abwendet. Gott möchte doch, dass die Menschen bei ihm sind. Letzte Woche habe ich gesagt, nicht weil er das irgendwie für sich braucht, oder beziehungsweise ich glaube, es war am Buß- und Bettag, wo ich es gesagt habe, nicht weil er es für sich braucht, dass er viele Menschen bei sich hat, nicht weil er irgendwie seine Diener halt um sich scharen will für seinen Stolz, sondern weil er uns liebt, weil er uns genau dafür geschaffen hat, in seiner Nähe zu sein. Und deswegen ist für uns auch das Beste ist, in seiner Nähe zu sein. Und deshalb leidet er, wo er sieht, wir entfernen uns von ihm, weil wir uns von dem entfernen, was das Beste für unser Leben ist. Und deshalb ist er ja auch diesen Weg gegangen, als er in Jesus Mensch geworden ist, als er ans Kreuz gegangen ist, um uns Vergebung zu ermöglichen und in der Auferstehung diese Hoffnung auf ewiges Leben. Deshalb ist er diesen Weg gegangen, weil er uns so unendlich liebt. Und deshalb wartet er. Was für eine spannende Perspektive. Gott zögert nicht. Jesus zögert nicht bis zu seinem Wiederkommen. Es ist nicht Faulheit, es ist nicht Machtlosigkeit, sondern Petrus sagt, es ist Geduld. Es ist Liebe, weil er will, dass wir alle zu ihm zurückkehren, dass alle Menschen zu ihm zurückkehren. Und deshalb wartet er und lässt uns noch Zeit, uns an ihn dran zu hängen. Und auch wenn es für uns ewig erscheint, 2000 Jahre ist her etwa, dass Jesus gesagt hat, dass er wiederkommen wird, bezieht sich Petrus auf diese Stelle im Psalm, die wir gelesen haben, und sagt, bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre. Jesus hat Geduld, er wartet, weil er uns liebt und er lässt uns nicht allein. Das ist seine Perspektive. Und jetzt zum dritten ist unser Blick. Was ist unser Blick auf den großen Augenblick? Also diesen Tag, wo Jesus wiederkommt. Wir warten auf jeden Fall. Das ist klar. Wir warten, ohne zu wissen, wie lange wir warten. Manche warten auch inzwischen gar nicht mehr bewusst, eben nicht mehr diese Sehnsucht auf Jesu kommen, jetzt oder morgen oder spätestens übermorgen, sondern manchen ist auch dieser Gedanke von dieser Wiederkehr Jesu ganz weit weg. Manchmal hat man ja auch noch so viel vor im Leben, was man vorher machen möchte. Träume, Ziele, Wünsche. Aber Petrus sagt, Achtung, diese Zeit kommt wie ein Dieb. Und auch da bezieht sich Petrus wieder auf bekannte Bibelworte, in dem Fall auf Worte von Jesus selber, der dieses Bild vom Dieb verwendet hat, der gesagt hat, wenn wir wüssten, wann ein Dieb kommt, dann würden wir doch auch warten, würden wir wach bleiben, wenn wir, würden wir auf diesen Moment warten, um ihn zu erwischen. Oder wenn wir zumindest nicht wissen, wann er kommt, aber dass er kommt, dann würden wir doch ausharren. Würden wir doch das ernst nehmen. Die Zeit kommt, der Tag kommt wie ein Dieb, wir wissen nicht wann. Und deshalb gilt es, sich bereit zu halten, so wie es auch in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen hieß, von dem wir vorher gehört haben. Die Frage an uns ist also, sind wir bereit? Machen wir uns bereit? Nehmen wir es ernst in unserem Leben, dass wir wissen, Jesus kommt wieder. Wir werden vor ihm stehen und die Frage ist, hängen wir uns jetzt schon an ihn und nehmen seine Liebe, sein Geschenk der Vergebung für uns an? Sind wir bereit? Vielleicht kann uns zum Bereitmachen die kommende Adventszeit dienen. Nächste Woche ist erster Advent und einige von euch wissen es, Advent heißt auf Deutsch übersetzt Ankunft. Also das Warten auf die Ankunft Jesu. Lasst uns doch diese Zeit nutzen, um jeder für sich persönlich uns auf dieses Kommen Jesu vorzubereiten, uns auf ihn auszurichten, unser Leben wirklich bewusst ihm hinzulegen. Wir wissen nicht, wie lange wir warten. Wir wissen nicht, ob wir es in diesem Leben erleben werden, aber wir wissen, worauf wir warten. Und Petrus schreibt einiges von Schwerem, was da kommt vor uns, und mancher Apokalypse-Filmmacher würde sich hier über gutes Material freuen von irgendwelchen, ja, auch beeindruckenden, schrecklichen Szenen. Aber spannenderweise legt Petrus einen ganz anderen Fokus. Er schreibt davon und dann macht er aber eine ganz andere Schwerpunktsetzung. Das wird alles kommen, dieses Chaos, das da vor uns liegt. Aber wir warten ja nicht auf das Chaos, sondern wir warten auf was Positives. Petrus legt zum Schluss des Abschnitts diesen Schwerpunkt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Unser Warten ist ein gutes Warten, ein Warten auf unseren guten Herrn, der uns liebt. Diese positive Perspektive soll unser Leben prägen und soll auch heute Morgen ein Impuls für uns sein. Petrus hatte diese drei Blickwinkel: der Blick derer, die es nicht blicken, der Blick dessen, der den Durchblick hat, und unseren Blick auf den großen Augenblick. Und dieses dritte, unser Blick, der kann geprägt werden, entweder vom ersten Blickwinkel oder vom zweiten Blickwinkel. Lassen wir uns doch von Gottes Perspektive prägen. Denn bei ihm finden wir Liebe. Für uns und für unsere Lieben. Wer zu Jesus gehört, darf dem, was da vor uns liegt, wann und wie auch immer, darf ganz positiv diesem entgegenblicken. So wie Johannes dem entgegengeblickt hat, in der Offenbarung: ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach: siehe, ich mache alles neu. Amen.